Liebe Hörer und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholungen unserer Sendereien Gaza zwischen Hunger und Würde, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages. Und nun die Nachrichten. Türkei und die USA sind laut dem stellvertretenden Außenminister Levent Gümrükçü einer Lösung der Katar-Sanktionen und des F-35-Streits näher denn je. Er erklärte, eine gemeinsame Arbeitsgruppe überprüfe derzeit Optionen, um den rechtlichen Verpflichtungen der USA und den türkischen Interessen gerecht zu werden. Gümrükçü zeigte sich zuversichtlich, dass die USA ein Abkommen erzielen und eine deutliche engere Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie anstreben werden. Er betonte, der Kauf der russischen S-400 im Jahr 2019 sei eine einmalige Beschaffung zur Deckung eines akuten Bedarfs gewesen und bezeichnete den Widerstand des US-Kongresses und Griechenlands als unnötige politische Spielerei. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich in der 7. Nacht in Folge weiter verschärft. Der Iran meldete 3 Todesopfer durch amerikanische Luftangriffe und startete seinerseits Angriffe auf US-Militärstützpunkte in Kuwait, Bahrain und Jordanien. Die iranischen Revolutionsgarden gaben an, 2 Öltanker seien in der Straße von Hormuz nach Minendetonationen explodiert und machten dafür die hinterhältigen amerikanischen Geheimdienste verantwortlich. Das US-Militär wies diese Darstellung zurück. Der Iran warnte, er könne groß angelegte Offensivoperationen wieder aufnehmen, sollten die Angriffe anhalten. Die US-Streitkräfte erklärten ihrerseits, sie würden die iranischen Militärkapazitäten weiter degradieren. Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben das KI-gestützte Zielerfassungszentrum der US-Streitkräfte sowie ein Depot für amerikanische Seedrohnen in Bahrain mit ballistischen Raketen und Drohnen angegriffen. In der Erklärung der Revolutionsgarden hieß es, das amerikanische Seedrohnendepot in Bahrain sei als Vergeltung für US-Angriffe auf zivile Infrastruktur im Iran, darunter Brücken, gezielt angegriffen und zerstört worden. Darüber hinaus sei das KI-gestützte Zielerfassungszentrum, das die USA zur Bestimmung ihrer Angriffsziele im Iran nutzen, mit mehreren ballistischen Raketen und Dutzenden Drohnen beschossen worden. Sollten die USA ihre Angriffe auf die zivile Infrastruktur des Irans so fortsetzen, würden Unternehmen mit amerikanischen Anteilseignern in der Region ins Visier genommen. Zudem betrachte der Iran Länder, die US-Militärstützpunkte auf ihrem Territorium beherbergten, als Mitschuldige an amerikanischen Kriegsverbrechen. Die jordanische Armee hat bekannt gegeben, dass 10 aus dem Iran abgefeuerte ballistische Raketen durch Luftabwehrsysteme abgefangen wurden. In einer schriftlichen Erklärung der jordanischen Armee hieß es, dass das Staatsgebiet mit Raketen aus dem Iran angegriffen worden sei. In der Erklärung, in der mitgeteilt wurde, dass bei den Raketenangriffen weder Menschenleben zu beklagen waren noch Sachschäden entstanden sind, hieß es weiter. Die zuständigen Einheiten hätten Maßnahmen ergriffen, um die Splitter der durch die Luftabwehrsystem abgeschossenen Raketen zu beseitigen. In der Erklärung wurde auf die Entschlossenheit hingewiesen, die Sicherheit der Grenzen und des Luftraums zu gewährleisten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich zutiefst besorgt über die eskalierende militärische Konfrontation zwischen den USA und dem Iran gezeigt, insbesondere über die Angriffe auf zivile Infrastruktur, wie der stellvertretende UN-Sprecher Farhan Haq mitteilte. Haq bezeichnete diese Angriffe als inakzeptabel und bekräftigte Guterres' feste Überzeugung, dass der Konflikt nicht militärisch gelöst werden könne. Seine Äußerungen folgten auf erneute US-Angriffe im Süden und Südosten des Iran, bei denen Berichten zufolge mindestens 8 Menschen getötet wurden. Guterres rief zu verstärkten diplomatischen Bemühungen auf, um eine friedliche und dauerhafte Lösung zu erreichen, einschließlich der vollständigen Wiederherstellung der internationalen Schifffahrtsrechte und Freiheiten in der Straße von Hormus.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Irak und Syrien haben ein Abkommen mit Washington zur Instandsetzung der während der US-Invasion 2003 beschädigten Rohölpipeline Kirkus-Banias unterzeichnet. Das Projekt umgeht die Straße von Hormus, wo der Schiffsverkehr im Zuge des US-Israelischen Krieges gegen den Iran stark zurückgegangen ist. Die von Chevron betriebene Pipeline soll täglich bis zu 2 Millionen Barrel Rohöl transportieren können. Das US-Außenministerium bezeichnete sie als prioritäres Infrastrukturprojekt von bilateraler und regionaler strategischer Bedeutung. Bei einem israelischen Drohnenangriff auf Zivilisten sind mindestens 8 Palästinenser getötet und 20 weitere verletzt worden, als sich Menschen trotz der Waffenruhe im Flüchtlingslager Nusayrat im Gazastreifen zu einer Beerdigung versammelt hatten. Das Al-Awda-Krankenhaus gab an, 8 Leichen aufgenommen und 20 Verletzte behandelt zu haben, nachdem Zivilisten in der Nähe des Al-Balata-Marktes angegriffen wurden. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Anadolu, die Drohne habe Palästinenser vor der Ahmad Yassin Moschee angegriffen, die auf den Trauerzug eines Mannes warteten, der zuvor von israelischen Streitkräften getötet worden war. Videos zeigten Leichen und Verletzte, die blutüberströmt am Boden lagen. Mehr als 3 Wochen nach dem Doppelerdbeben in Venezuela hat die Zahl der Todesopfer 5.000 überschritten. Laut der jüngsten Bilanz der Behörden des südamerikanischen Landes liegt die Zahl der bestätigten Toten nun bei 5.069. Mehr als 16.700 Menschen seien zudem verletzt worden, wie Jorge Rodriguez, Präsident der Nationalversammlung und Bruder der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodriguez auf X mitteilte. Rodriguez bat die Bürger, nicht mit ihren Privatfahrzeugen nach La Guaira zu fahren, wo die meisten Menschenleben und Sachschäden zu verzeichnen sind, um die Such- und Rettungsarbeiten nicht zu behindern und Hilfsgüter ausschließlich an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abzugeben. Laut nationalen Medienberichten konnte der internationale Flughafen Maiquetia Simon Bolivar, der eine wichtige Rolle im nationalen und internationalen Luftverkehr des Landes spielt, aufgrund der durch das Erdbeben verursachten Schäden noch nicht wieder in Betrieb genommen werden. Nach den verheerenden Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 am 24. Juni innerhalb von nur 39 Sekunden hat die Europäische Union 20 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt. Seit dem Erdbeben sind außerdem 80 Tonnen Hilfsgüter über eine Luftbrücke nach Venezuela gebracht worden. Unabhängig vom Erdbeben hatte die EU Anfang des Jahres wegen der wirtschaftlichen Krise in Venezuela 52 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für das Land vorgesehen. In Venezuela, in dem die Such- und Rettungsarbeiten noch andauern, wird ein Anstieg der Zahl der Toten und Verletzten befürchtet. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten. Jetzt geht es weiter mit einem Poplied, gesungen von Sezen Aksu. Thank you.
aradın, buldun.
Pes!
Konya'yı, Konya'yı gördün ya. Ha benim havanak arzalı, arsız gönlüm. Deliğin çemberine takılıp döndün ya. Arayan bulur elbet, aradın, buldun.
Pes!
Konya'yı, Konya'yı gördün ya. Ben sana dedim yollarımı, çıkmaz ağladım. Hiç gün mutluysam, kemiğini bağladım. Yalnız geldik, yalnız gidiyoruz, anladım. Toka dönün yiye, gerçeğe. Gerçeğe
Gaza zwischen Hunger und Würde.
In der vorherigen Folge unserer Programmreihe zwischen Hunger und Armut haben wir über die Jugend von Gaza gesprochen. In dieser Folge richtet sich unser Blick auf die Heimat. Was ist Heimat? Heimat ist nicht bloß ein auf Karten eingezeichnetes Stück Land mit festgelegten Grenzen. Heimat ist der Ort, an dem ein Mensch sein erstes Wort flüstert, seinen ersten Schritt macht, Freude und Schmerz teilt. Sie hallt im Wiegenlied einer Mutter wieder, erwacht im Spiel eines Kindes zum Leben, steht wachsam im Dienst eines Soldaten und verewigt sich in der Erinnerung eines Märtyrers. Sie ist Erde, aber keine gewöhnliche Erde. Sie ist ein heiliges Erbe, durchtränkt von Schweiß, geprägt von Opferbereitschaft, eingraviert mit Erinnerung und getragen von den Spuren eines Volkes. Manchmal erkennt der Mensch seine Heimat an ihrem Duft, manchmal an ihrem Klang, manchmal auch an dem wachsenden Schmerz im Herzen, wenn er fern von ihr ist. Heimat ist der Ort, an dem der Mensch sagt, hier gehöre ich hin. Es ist der Ort, für den er sich freut, für den er standhält und für den er, wenn es sein muss, bereit ist, sein Leben zu geben. Heimat verleiht nicht nur Rechte, sie auferlegt auch Pflichten. Sie verlangt Schutz, Erhebung durch Arbeit sowie ein Leben in Einheit und Respekt. Die Bewahrung der Geschichte, das Weitertragen der Kultur und die Bereitschaft zum Opfer sind eine Schuld gegenüber der Heimat. Denn Heimat ist kein Wert, auf dem man nur lebt, sie ist ein Wert, den man am Leben erhält. Blicken wir nun in das Herz eines Landes, das zur Heimat geworden ist, nach Gaza. Dieses schmale Stück Land, dessen Rücken von Betonmauern umschlossen ist und dessen Gesicht zwar dem Mittelmeer zugewandt, dessen Meer jedoch selbst von Mauern verdeckt ist, erhebt eine der lautesten Stimmen der Welt. Inmitten des Völkermords, den Israel seit Oktober 2023 fortführt, ist es eine Stimme, die Mauern überwindet. Ich bin Bizan aus Gaza. Ich lebe noch. Wir sind hier. Und wir existieren noch. Diese Stimme gehört der palästinensischen Journalistin, Aktivistin und Dokumentarfilmerin Bizan Ouda, die unter anderem mit Emmy und Peabody-Preisen ausgezeichnet wurde. Bizan tut weit mehr, als nur Nachrichten zu übermitteln. Sie erzählt vom Überlebenswillen ihres Volkes und vom Kampf, die Heimat lebendig zu halten. Gaza, das mit Tonnen von Bomben ausgelöscht werden soll, hält sie mit Bildern, Geschichten und Erinnerungen aufrecht. Jedes Mal beginnt sie mit den Worten, »Hallo«, ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen und erinnert an das Fenster Palästinas zur Welt, bevor es von Betonmauern umschlossen und von unsichtbaren Barrieren erstickt wurde. Gaza besaß vor 2200 Jahren einen Hafen, den Hafen von Antirdon. Vor der Besatzung wurden seine Überreste im Jahr 2010 in die Liste der UNESCO aufgenommen. Vor der Nakba von 1948 existierte zudem ein kleiner hölzerner Hafen, beide lagen in unmittelbarer Nähe des heutigen Hafens. Ende der 1990er Jahre errichteten die Palästinenser den aktuellen Hafen in der Hoffnung, ein Tor zur Welt zu öffnen. Doch Israel verbot den Fischern bereits seit den späten 1970er Jahren, weiter als 6 bis 12 Seemeilen hinauszufahren und nahm auch diesem Hafen die Luft zum Atmen. Der Hafen von Gaza wurde über Jahre hinweg mehrfach bombardiert. Doch die schwerste Zerstörung ereignete sich während des Völkermords 2023-2024. Der Hafen wurde in zwei Teile gespalten, tausende Fischerboote wurden verbrannt, Netze versenkt, Träume wurden auf den Meeresgrund gedrückt. Die Palästinenser lieben das Leben, sagt Bizan. Die Palästinenser sind frei wie Vögel, wie Fische, doch ihre Meere sind eingeschlossen, ihr Himmel ist eingeschlossen. Und sie fügt hinzu, das ist die Geschichte von heute. Bizan hält jeden Wert, jede Struktur der von Israel zerstörten Heimat im kollektiven Gedächtnis der Welt lebendig und nach jeder Erzählung sagt sie, wir sind hier, wir gehen nirgendwohin, wir wollen, dass jede zerstörte Struktur wieder aufgebaut wird. Wir wollen nicht euer Mitleid, wir wollen, dass ihr handelt. Nicht nur Bizan bemüht sich, ihre Heimat lebendig zu halten. Trotz Bomben, Hunger, Durst und widrigster Wetterbedingungen setzten die Palästinenser dieses Bemühen fort. Schulen wurden bombardiert, doch der Unterricht ging weiter. Die Ergebnisse der Abschlussprüfung wurden bekannt gegeben. Krankenhäuser wurden zerstört, doch die Hoffnung erlosch nicht. Ärzte schlossen ihr Studium ab. Familien wurden ausgelöscht, doch das Leben ging weiter, kollektive Hochzeitszeremonien fanden statt. In Gaza wurde das Leben gemeinsam mit dem Widerstand fortgeführt. Trotz der tonnenweisen giftigen Pulverrückstände, mit denen man sie zu töten versucht, hielten sie den Boden ihrer Heimat durch Landwirtschaft lebendig. Fanden sie ein wenig Tomaten, Kartoffeln oder Minze, nutzten sie diese bestmöglich. Neben den Zelten legten sie kleine Gärten an. Die Palästinenser bewahrten die Erinnerung an jeden Ort, aus dem sie vertrieben wurden, in ihren Herzen und verzichteten nie darauf, jeden Platz, an dem sie ihre Zelte aufschlugen, zu verschönern. Für sie war jeder Quadratmeter der Heimat wie ein Zuhause und ein Zuhause schmückt man immer. Die Palästinenser sagten nicht nur zu ihrem eigenen Leid laut Nein, sondern auch zu Ungerechtigkeiten von Libanon bis Jemen, von Sudan bis Syrien und sogar bis Venezuela. Denn Heimatbewusstsein bedeutet nicht nur, für das eigene Land einzustehen, sondern auch für die Menschlichkeit. Das palästinensische Volk, das seine Heimat mit Liebe und am Leben erhält und über eine einzigartige Kultur und eigene Werte verfügt, kämpft gegen die Ideologie der verheißenen Länder, gegen ein künstliches Heimatverständnis und gegen das Konzept einer künstlich geschaffenen Nation. Dieser Kampf gilt nicht nur der eigenen Freiheit, sondern auch der Würde und dem Frieden der Welt.
Gaza zwischen Hunger und Würde.
Makinesi acilen bir mum yakmalı, romantizme yanaşmalı. Huzur safir bizi çoktan bırakmış, kaçıp kurtarmış kendini, kuşanıp can ceketini karışmış. Sulara, sulara. Elimizle, gözümüzle, dişimizle, sabrımızla, hatta kaybımızla çabala çabala çabala, yanıla yanıla yanıla, doğru yolu kim bulacak? Ah ne olacak? Ah ne olacak? Çabala çabala, yanıla yanıla yanıla, doğru yolu kim bulacak? Çabala çabala çabala, yanıla yanıla yanıla, doğru yolu kim bulacak? Ah ne olacak? Kuş kadar hafif olunca, bir taraf yükü ağzına çekince, bit pazarı dönüşü arızalı.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema der verwaiste Dichter der Tataren, Abdullah Tukay. Sie hören die Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Die Stimme, die aus den schneebedeckten Steppen des Wolga-Ural-Gebiets erklang, verstummte noch, bevor ihr Träger das 27. Lebensjahr vollendet hatte. Doch ihr Echo hallt bis heute in der gesamten türkischen Welt nach, von Kasan über Ankara bis nach Baku und Taschkent. Abdullah Tukay gilt als Begründer der modernen tatarischen Literatur sowie der modernen tatarischen Literatursprache. Trotz seines kurzen Lebens hinterließ er ein Werk von beeindruckendem Umfang und wurde zu einer Symbolfigur des kulturellen und geistigen Kampfes. Abdullah Tukay wurde am 26. April 1886 im Dorf Kuşlavuç im Gouvernement Kasan, heute Landkreis Alçay in der Republik Tatarstan, als Sohn einer Familie geboren, die seit 7 Generationen Imame hervorgebracht hatte. Bereits im Alter von 4 Monaten verlor er seinen Vater, Muhammed Garif Efendi, mit 4 Jahren auch seine Mutter, Memdude Hanım. Der kleine Apuş wuchs als Waisenkind auf und wurde von einer Familie zur nächsten weitergegeben. Er verbrachte seine Kindheit in den Dörfern Sasna, Üçili und Kırlay. Zeitweise wurde er sogar auf dem Peçenmarkt in Kasan herumgeführt, um als Adoptivkind vermittelt zu werden. Seine schulische Ausbildung begann in der Medresse des Dorfes Kırlay. Im Jahr 1895 wurde er zu Verwandten nach Urals geschickt, womit ein neuer Lebensabschnitt begann. Dort besuchte er die berühmte Mutiya Medresse und lernte zugleich 3 Jahre lang Russisch an einer russischen Schule. Darüber hinaus vertiefte er seine Kenntnisse des Arabischen, Persischen und des Osmanischen Türkischen. Neben der klassischen orientalischen Literatur lernte er die Werke von Puschkin, Lermontov und Krylov kennen. Durch den reformorientierten Intellektuellen Abdülveli sowie Kamil Muti, den Sohn des gelehrten Hoca, machte er sich außerdem mit der osmanischen Literatur und dem Istanbuler Türkisch vertraut. Die Revolution von 1905 und die dadurch entstandene relative Pressefreiheit markierte einen Wendepunkt in Tukays Leben. Während er in der von Kamil Muti gegründeten Druckerei als Setzer arbeitete, veröffentlichte er Beiträge in der Zeitung Fikir, in der Zeitschrift El Asrül Cedid sowie im Satiremagazin Uklar. Im Herbst 1907 ließ er sich in Kasan nieder, gemeinsam mit tatarischen Intellektuellen wie Fatih Emirhan, Ali Asker Kamal und Sagit Remiev gab er die Zeitung El Islah sowie die Satirezeitschriften Yeşin und Yalt Yolt heraus. Neben mehr als 214 Gedichten verfasste er zahlreiche Artikel, Erzählungen, Märchen und Übersetzungen. Dieses außergewöhnliche literarische Schaffen entstand unter schwierigsten Lebensbedingungen, geprägt von Armut und Krankheit. Die Luft des sich rasch industrialisierenden Kasan verschlimmerte seine bereits in der Kindheit angelegte Tuberkulose. Reisen nach St. Petersburg, Ufa und Troitsk brachten keine Heilung. Am 15. April 1913 starb Abdullah Tukay im Kliatschkin-Krankenhaus, nur 11 Tage vor seinem 27. Geburtstag. Zu seiner Beisetzung säumten tausende Menschen die Straßen Kasans und erwiesen ihm die letzte Ehre. Tukays eigentliche Größe liegt darin, dass er die von der tatarischen Bevölkerung gesprochene Alltagssprache zu einer vollwertigen Literatursprache erhob. Sein Gedicht Tugan Gel wurde mit den Versen »O Muttersprache, o schöne Sprache, die Sprache meines Vaters und meiner Mutter« gewissermaßen zur Nationalhymne des tatarischen Volkes und wird bis heute bei offiziellen Feierlichkeiten vorgetragen. Zu seinen bedeutendsten Werken zählen außerdem das von der tatarischen Mythologie inspirierte Versmärchen Schürale, das Gedicht Parat, ein paar Pferde, mit seinen eindrucksvollen Naturschilderungen sowie Tugan Cirime, meine Heimat. Diese Werke gehören heute zu den Klassikern des kollektiven kulturellen Gedächtnisses der Tataren. In Gedichten wie Milletke an die Nation, Kitap, das Buch, Bir Tatar şairinin sözleri, Die Worte eines Tatarischen Dichters und Sorokortlager an die Schmarotzer, brachte Tukai mutig die Sorgen seines Volkes zur Sprache. Er kritisierte die Unwissenheit, die viele Menschen prägte, ebenso wie eigennützige Religionsgelehrte, die ihre Stellung zum eigenen Vorteil missbrauchten. Darüber hinaus gilt Tukai als einer der Begründer der tatarischen Kinderliteratur. Mit Gedichten wie Ich Keçakuru, Aufruf zur Arbeit, Behitli Bala, Das glückliche Kind und Mektepte in der Schule vermittelte er der jungen Generation Werte wie Fleiß, berufliche Qualifikation und den Dienst an Volk und Gesellschaft. Durch seine Übersetzungen der Fabeln Ivan Krylovs in Tatarisch bereicherte er zugleich den Lektürekanon seines Volkes. Tukai gehörte jener Generation an, die unter dem Einfluss von Ismail Gasparales Leitgedanken Einheit in Sprache, Denken und Handeln heranwuchs. Während seine Jahre in Uralks verschlang er förmlich Gasparales Zeitung Terjuman und schrieb seine ersten Gedichte in einer Sprache, die dem Osmanisch-Türkischen bzw. dem Istanbuler Türkisch näher stand. Nachdem er sich jedoch in Kasan niedergelassen hatte, entschied er sich bewusst dafür, in einem Tatarisch zu schreiben, das von der einfachen Bevölkerung verstanden wurde. Dadurch geriet er gelegentlich in Meinungsverschiedenheiten mit Zeitgenossen, die Gasparales Konzept einer gemeinsamen türkischen Schriftsprache vertraten. Dies bedeutete keineswegs eine Abkehr von der türkischen Welt, vielmehr war es Ausdruck seines Bestrebens, das nationale Erwachen der Tataren auf der Grundlage ihrer eigenen Sprache zu gestalten. Gegenüber den Vertretern des traditionellen Bildungswesens stellte sich Tukai entschieden auf die Seite der Usulü-Cedid-Reformbewegungen. Er setzte sich für Reformen im Bildungswesen ein, befürwortete eine stärkere gesellschaftliche Stellung der Frau und sprach sich gegen Polygamie sowie gegen den Missbrauch der Religion durch ungebildete Mullahs aus. Die durch die Revolution von 1905 geschaffenen Freiheiten begrüßte er mit großer Begeisterung. Zugleich beklagte er jedoch, dass weite Teile der Bevölkerung ihre eigenen Rechte kaum kannten. In seiner Dichtung stehen der Glaube an Gott, die Achtung vor dem Koran und islamische Motive in harmonischem Einklang mit seinem nationalen Bewusstsein. Der Schriftsteller Ayaz Isaki fasste Tukais Lebensweg mit den Worten zusammen: Er wuchs als Weise auf, lebte als Weise und starb als Weise. Während diese Aussage seine Persönlichkeit treffend beschreibt, machte die weitere Verbreitung seiner Werke im gesamten Wolga-Ural-Gebiet und in Turkestan ihn bereits zu Lebzeiten zu einer legendären Gestalt. Es heißt, dass die ausgewanderten Kinder des tatarischen Volkes zwei Bücher in ihrem Koffer legten, den Koran und Tukai. Seit 1958 trägt die höchste Literatur- und Kunstauszeichnung Tatarstans den Namen Tukai-Staatspreis. Ein Landkreis sowie zahlreiche Straßen, Schulen und Kulturzentren sind nach ihm benannt. Sein Geburtstag, der 26. April, wird in Tatarstan alljährlich als Tag der Poesie gefeiert. Auf Initiative von Türksoy wird dieser Tag auch in Ankara begangen. Jedes Jahr finden am Abdullah Tukai-Denkmal in der Abdullah Tukai-Straße in Stadtteil Bahçelievler Gedenkveranstaltungen statt. Seine Werke wurden ins Kasachische, Kirgisische, Usbekische, Baschkirische, Krimtatarische, Uigurische, Tschuwaschische sowie ins Türkische übersetzt und inzwischen in nahezu 30 Sprachen veröffentlicht. Wer weiß, welche Bedeutung Mehmet Akif für Türkei besitzt, wird auch Abdullah Tukai leicht verstehen. Auch er war das Gewissen seines Volkes, der Hüter seiner Sprache, die Stimme der Weisen und ein Wegweiser in die Zukunft. Jeder, der das gemeinsame literarische Erbe der türkischen Welt verstehen möchte, sollte den Gedichten Tukais einen festen Platz in seiner Bibliothek einräumen, denn wie er selbst sagte, das Grab der Dichter befindet sich im Herzen ihres Volkes. Sie hörten die Bewertung des Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Genau 10 Jahren. Die Kalender zeigten den 15. Juli 2016. Türkiye erlebte eine der dunkelsten Nächte ihrer Geschichte. Terroristen der Organisation FETÖ richteten die Waffen der Nation gegen das eigene Volk. Doch eines hatten sie nicht einkalkuliert, den unbeugsamen Willen des türkischen Volkes. Nun kehren wir zurück zu jener historischen Nacht, Stunde für Stunde, Minute für Minute, mit Fakten, Dokumenten und Heldentaten, die niemals vergessen werden. Als die Uhr am Freitag 21.30 Uhr zeigte, waren im Hauptquartier des Generalstabs in Ankara Schüsse zu hören. Während die Menschen versuchten zu begreifen, was geschah, richteten sich ihre Blicke zum Himmel. Von den Putschisten kontrollierte F-16 Kampfjets begannen in niedriger Höhe über Ankara zu fliegen, um die Bevölkerung einzuschüchtern. Die Nachricht verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Putschversuchs versammelten sich zahlreiche Bürger mutig vor dem Generalstab. Doch die Terroristen gingen rücksichtslos vor. Aus einem von Fetto-Anhängern gesteuerten Hubschrauber wurde das Feuer auf unbewaffnete Menschen eröffnet, die zur Verteidigung der Demokratie auf die Straßen gegangen waren. Im weiteren Verlauf der Nacht wurden Generalstabschef Hulusi Akar und mehrere hochrangige Kommandeure von den Putschisten mit einem Hubschrauber an einen unbekannten Ort verschleppt. Zur gleichen Zeit richteten sich alle Augen auf Istanbul. Nicht nur Ankara, auch Istanbul war Ziel des Putschversuchs. Fetto-Terroristen sperrten sowohl die damalige Bosporusbrücke, die heute den Namen Brücke der Märtyrer des 15. Juni trägt, als auch die Fatih Sultan Mehmet Brücke mit Panzern. Der Staat reagierte umgehend. Um 23:02 Uhr trat Ministerpräsident Binali Yildirim vor die Kameras. Nach allem, was wir derzeit wissen, handelt es sich um einen Umsturzversuch. Einige Angehörige des Militärs haben außerhalb der Befehlskette eine rechtswidrige Aktion begonnen. Nur wenige Minuten später, um 23:18 Uhr, warfen die Putschisten ihre erste Bombe über dem Stadtteil Gölbaşı in Ankara ab. Ziel war die Luftfahrtabteilung der Polizei, die schwer getroffen wurde. In den ersten Minuten des 16. Juni geriet auch das Herz des türkischen Nachrichtendienstes ins Visier. Hubschrauber öffneten das Feuer auf das Hauptquartier des Nationalen Nachrichtendienstes in Yenimahalle. Doch die Mitarbeiter des Geheimdienstes ergaben sich nicht und erwiderten das Feuer sofort mit ihren Waffen. Zur selben Zeit befand sich eine Gruppe uniformierter Terroristen bereits in den Korridoren des staatlichen Senders THT. Sie wollten die Stimme der Nation zum Schweigen bringen, nahmen Mitarbeiter als Geiseln und sperrten sämtliche Ein- und Ausgänge. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seiner Familie in Marmaris. Um 0:24 Uhr schaltete er sich per Videotelefonat live in eine Fernsehsendung. Dieser historische Aufruf sollte den Verlauf der Nacht grundlegend verändern. Staatspräsident Erdogan wandte sich mit folgenden Worten an die Bevölkerung: "Ich rufe unser Volk auf die Plätze unserer Städte und zu den Flughäfen zu kommen. Lasst uns gemeinsam auf den Plätzen und an den Flughäfen versammeln. Sie sollen mit ihren Panzern kommen und dort tun, was sie gegen das Volk tun wollen. Bis heute habe ich keine Macht gekannt, die stärker ist als die Macht des Volkes." Nach diesem Aufruf strömten Millionen Menschen auf die Straßen. Um 0:56 Uhr wurde die Polizeidirektion von Ankara bombardiert. Nahezu alle Sicherheitsbehörden und strategisch wichtigen Einrichtungen des Staates gerieten ins Visier der Putschisten. Auch das Türksa-Zentrum in Gölbaşı wurde in jener Nacht bombardiert. Und dann, 2:18 Uhr, einer der entscheidenden Momente in jener Nacht, der den Lauf der Geschichte verändern sollte. Im Kommando der Spezialkräfte erhielt Oberfeldwebel Ömer Halisdemir einen Befehl, von dem er wusste, dass er ihm das Leben kosten werde. Er erschoss den putschistischen General Semih Terzi noch bevor dieser das Hauptquartier betreten konnte und fiel unmittelbar danach als Märtyrer. Als um 2:20 Uhr eine weitere gewaltige Explosion Gölbaşı erschütterte, griffen die Putschisten mit gekaperten Kampfflugzeugen das Hauptquartier der Spezialeinheiten der Polizei an. Dutzende mutige Polizisten verloren dabei ihr Leben. Schließlich nahmen die Putschisten sogar das Herz der Demokratie ins Visier, die türkische Große Nationalversammlung. Während Kampfflugzeuge Bomben auf das Parlamentsgebäude abwarfen, harrten die Abgeordneten furchtlos im Plenarsaal aus und verteidigten die Demokratie. Um 3.20 Uhr landete Staatspräsident Erdogan nach seinem Abflug aus Marmaris auf dem Atatürk-Flughafen in Ankara und sprach zu den tausenden Bürgern, die ihn dort empfingen. Dieser Angriff ist ein Akt des Verrats. Es ist ein Aufstand gegen unseren Staat. Die Verantwortlichen für diesen Verrat werden einen sehr hohen Preis bezahlen. Um 6.19 Uhr brach langsam der Morgen an. Der niederträchtige Putschversuch war an vielen Orten des Landes durch den mutigen Widerstand der Bevölkerung bereits gescheitert. Als die Putschisten ihre Niederlage erkannten, bombardierten sie in einem letzten verzweifelten Versuch die Umgebung des Staatspräsidentenpalastes. Weniger als 24 Stunden später war der verräterische Putschversuch vollständig niedergeschlagen. Um 6.40 Uhr gingen die ersten Meldungen ein, dass die Putschisten auf der Brücke der Märtyrer des 15. Juli ihre Waffen niederlegten und sich ergaben. Die Zahl der Festnahmen stieg rasch an. In der Justiz, den Streitkräften und der Polizei wurden hunderte Angehörige von Fetto in ihren Ämtern suspendiert. Um 8.26 Uhr wurde Generalstabschef Hulusi Akar, der auf dem Luftwaffenstützpunkt Akınca festgehalten worden war, mit einem Hubschrauber ins Palais Chankaya gebracht. Zur gleichen Zeit wurde auch das Kommando der Gendarmerie vollständig von den putschistischen Fetto-Terroristen befreit. Der Widerstand der Verteidiger der Demokratie hatte gesiegt. Um 12.57 Uhr trat Ministerpräsident Binani Yıldırım erneut vor die Kameras und verkündete offiziell, dass der Putschversuch vollständig niedergeschlagen worden ist. In jener dunklen Nacht verlor Türkei 253 Bürgerinnen und Bürger, die als Märtyrer ihr Leben für ihr Vaterland gaben. Mehr als 2000 Menschen wurden verletzt und gelten als Veteranen des Widerstands für die Demokratie. Der heimtückische Putschversuch wurde dank des selbstlosen Einsatzes und der Opferbereitschaft des türkischen Volkes innerhalb von weniger als 24 Stunden niedergeschlagen. Mit dem Anbruch des Morgens siegten Demokratie und der Wille des Volkes über die Dunkelheit. Zum 10. Jahrestag des 15. Juni gedenken wir aller Märtyrer mit Barmherzigkeit und Dankbarkeit. Unseren Veteranen sprechen wir unseren tiefen Respekt und unsere Anerkennung aus.
Yalnız taştan duvar olmaz, bunu yaz bir. yere. Sarılıp yatmazsam uyku girmez gözüme. Dünya gözümdedir, olmuşum sana pervane. Kuş sütüyle beslerim seni, mis yerine koklarım seni. Kalbimin sarayları senin, sen ağlat ben severim seni. El üstünde tutarım seni, dizimde uyuturum seni. Kalbimin sarayları senin, ben seni yaşatırım seni. Tut kolumdan çek götür beni, diye içine çek beni. Tut kolumdan çek götür beni, diye içine çek beni. Tut kolumdan çek götür beni, diye içine çek beni.
Sevdamızı yağmur.
Somit geht die Deutschfrage-Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Hussein Boll moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gipleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu. Gipleyer, Türkiye.